Aloha bei Proud Nomad Vibes bei Barbara Licious, dem Geplauder über Freiheit, Reisen und ortsunabhängiges Arbeiten. Ich nehme dich mit in mein Leben als digitale Nomadin und teile ehrliche Geschichten, inspirierende Gespräche und vor allem jede Menge Motivation für deinen Weg in die Unabhängigkeit. Schön, dass du dabei bist. Hallo zu einer neuen Folge Proud Nomad Vibes und heute habe ich die Esther bei mir, beziehungsweise ich bin aktuell bei ihr. Die Esther ist von Esther's Travel Guide, das ist ihr Blog und auch Instagram-Kanal und ich werde heute mit ihr darüber reden, dass sie sehr, sehr, sehr viel reist, aber nicht digitale Nomadin werden möchte, so wie ich das zum Beispiel bin, sondern das mit ihrer Festanstellung versucht zu vereinbaren. Und darüber reden wir heute. Hallo Esther.
Hallo Barbara, danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein darf.
Danke dir, dass du dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast. Esther zeigt auf ihrem Blog und Instagram-Kanal ihr Gesicht nicht. Und deswegen machen wir das heute in dieser Form. Und ja, ich glaube, das wird auch ziemlich witzig so. Magst du dich nochmal selber vorstellen und ein paar Worte zu der Art sagen, wie du in den letzten Jahren auch gelebt hast im Prinzip, ne?
Ja, gerne. Also ich bin Esther, ich bin gerade 30 Jahre alt geworden, lebe im Rheinland mit meinem Mann und wir wandern gern, wir reisen gern, aber ich reise auch sehr, sehr gern alleine und bin auch der Meinung, dass man da sehr, sehr schnell über sich hinaus wächst, wenn man das mal versucht. Auch als Frau, da ergeben sich ganz besondere Challenges, die man sich aber auch, wenn man sich das zutraut, stellen kann. Und dann denke ich auch eben stark daran wachsen kann. Mhm. Ja, ich habe in Bonn promoviert an der Universität und habe aber gleich gemerkt, auch im Studium, ich war dann länger im Iran und in Jordanien und einigen anderen Ländern der islamisch geprägten Welt und habe schnell gemerkt, dass ich eigentlich viel reisen möchte, dass ich viel von der Welt sehen möchte, dass mich das auch interessiert, darüber zu schreiben, zu fotografieren, einfach Menschen mit in diesen Traum mitzunehmen, den ich erleben durfte. Und dann habe ich mir einfach vorgestellt, wie es wäre, irgendwann in jedes Land der Welt zu reisen. Und an diesem Traum habe ich die letzten 10, 12 Jahre eigentlich jeden Tag gearbeitet.
Ja, das ist so krass. Und jetzt mach uns alle neidisch. In wie vielen Ländern warst du?
Also aktuell in 168 Ländern, aber nächsten Monat werde ich dann in Land 169 und 170 reisen.
Ich habe es vorhin auf Instagram gesehen, du hast gepostet, dass du es gerade gebucht
genau.
hast. Ne?
Gestern habe ich gebucht und zwar die nächsten Reisen, die anstehen, gehen in den kurdischen Teil des Irak, also Kurdistan, Irak. Dann werde ich, ein Land werde ich vielleicht noch als kleines Geheimnis irgendwann lüften. Mhm. Und ich plane aber auch eine Reise, wenn die Situation es erlauben wird, nach Syrien. Genau.
Wow. Spannend. Wie sehr auf einer Skala von 1 bis 10 freust du dich auf diese zwei Reisen?
Das ist eine glatte 10 von 10, weil zum einen sind Irak und Syrien Schwerpunkte in meinem Studium auch gewesen, als Länder an sich, aber auch als Kulturraum, mhm. als Sprachraum. Und ich habe Freunde aus Syrien und ja, viele Menschen überall auf der Welt getroffen, außer Irak und Syrien, und freue mich einfach total, diese beiden großen, spannenden Länder mit diesen alten Kulturen, Sehenswürdigkeiten, toller Küche, tollen Menschen kennenzulernen und dort zu reisen. Und natürlich sind diese Länder auch geschüttelt gewesen von Unruhen die letzten, ja, das letzte Jahrzehnt eigentlich und oder anderthalb Jahrzehnte. Und deswegen freue ich mich sehr, dass man aktuell zwar nicht sehr entspannt dort reisen kann, aber man kann dort reisen. Und deswegen, ja, eine glatte 10 von 10 für diese beiden Länder, weil ich wirklich aufgeregt bin.
Ja, ich freue mich auch schon drauf, das auf Instagram zu verfolgen. Also ich glaube auch, die Folge geht online, bevor Esther diese Reisen unternimmt. Das heißt, unbedingt ihr folgen Esthers Travel Guide bei Instagram und dann in die Stories schauen. Wie kam das bei dir, dass du gesagt hast, ja, ich will so viele Länder bereisen, aber so das digitale Nomadentum, das kam für dich, glaube ich, nie wirklich in Frage, ne? Oder gab es eine Zeit, wo du oft drüber nachgedacht hast, Reisen und Arbeit mehr zu verbinden und ja, auf mehr online zu arbeiten? Oder war das für dich immer klar, ja, du willst deinen Wohnsitz in Deutschland, willst dein Zuhause in Deutschland und willst irgendeinen anderen Weg finden, so viel zu reisen und vielleicht auch auf andere Art auf Reisen zu arbeiten?
Ja, ist eine spannende Frage. Also ich glaube, ich habe immer gewusst, dass ich grundsätzlich gerne in Deutschland leben möchte, auch lange, also langperspektivisch. Ich liebe es, von zu Hause arbeiten zu können. Also ich bin sehr dankbar, dass ich einen Großteil meiner Arbeit auch immer schon von meinem Laptop aus machen konnte und dann eben auch auf Reisen. Aber ich mag tatsächlich die Sicherheit einer Anstellung zu Hause. Und da ich ja Deutschland sozusagen auch nicht langfristig verlassen möchte, bin ich natürlich in dem System auch gut aufgehoben. Also wenn ich jetzt ausbreche aus ne, Versicherungssystem und so, dann ist ja sozusagen Deutschland auch nicht mehr die beste Wahl. Also das macht ja nur Sinn, wenn man diese beiden Systeme sozusagen Wohnsitz hier und ne, in dem ganzen Versicherungszeug drin zu bleiben,
Genau.
zusammenhält. Da ich das aber gern möchte, wir würden uns irgendwann gerne mal ein Haus hier in der Region kaufen, wenn man irgendwas Erschwingliches findet. Und dann wusste ich halt, dann ist wahrscheinlich die Festanstellung für mich die beste Wahl. Und ja, also wahrscheinlich habe ich so über die Jahre festgestellt, es gibt ja immer mehr Jobs, wo man auch von zu Hause aus arbeiten kann, wo man vielleicht im Homeoffice sein kann, wo man irgendwie vielleicht sogar remote arbeiten darf, vom Arbeitgeber aus. Und das war für mich jetzt immer die bessere Wahl. Und auch langfristig kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, auszuwandern, so sehr ich gerne reise und auch länger, mehrere Wochen, mehrere Monate in anderen Kulturen, in anderen Ländern verbringe, zieht es mich dann doch immer wieder hier in mein schönes Zuhause. Ich kann noch nicht so richtig abschätzen, ob sich das mal ändern wird. Ich denke aber eher nicht.
Ja, das kann ich mir bei dir auch nicht vorstellen. Wie ist es aktuell? Wie viele Tage im Jahr bist du zu Hause?
Also die letzten beiden Jahre, 23 und 24, und es wird jetzt bei 25 ähnlich sein, war ich wahrscheinlich etwa 200, 250 Tage auf Reisen im Jahr und ungefähr 100 Tage hier in Deutschland.
Also so zwei Drittel auf Reisen, ein Drittel
Genau.
zu Hause.
Und das ist für mich auch ein gutes Verhältnis gewesen. Also nur auf Reisen zu sein. Ich meine, auch jemand, der sagt von sich, dass er Vollzeit reist, der hat ja auch immer Pausen, der pausiert ja entweder zu Hause oder ne, in der Stadt, wo die Eltern vielleicht herkommen oder bei Freunden, dass er einfach auch mal oder sie einfach mal zur Ruhe kommen kann. Vollzeitreisen heißt ja auch nicht, dass man 365 Tage im Jahr immer unterwegs ist, aber es ist ne, eher der Lifestyle, der dafür sorgt, dass man einen Großteil vielleicht unterwegs ist und das ist für mich ein gutes Verhältnis. Also zwei Drittel unterwegs, dann habe ich genug Energiereserven für zu Hause und andersrum, wenn ich ein Drittel zu Hause bin, habe ich sozusagen auch Energiereserven für Reisen und einfach auch Lust, wieder mehr von der Welt zu sehen.
Aber jetzt hast du was Spannendes gesagt, so im Nebensatz, dass dir das Reisen auch Energie gibt, ne? Also ich weiß nicht, ob das jeder so sieht, weil für viele ist es auch einfach anstrengend, ne? Man steht auch früh auf, um, ne, viel, möglichst viel zu sehen, um viel zu machen. Und du bist ja auch so ein Energiebündel und willst wirklich so viel wie möglich von den Dingen, die du wirklich sehen willst. Also du bist niemand, der irgendwie alle Hotspots, Instagram-Spots und was weiß ich was abklappern muss, sondern einfach, Esther sucht sich immer raus, was interessiert sie wirklich. Und da tut sie dann alles dafür, um das sehen zu können. Und egal wie wenig Schlaf das bedeutet, egal was für Entfernung das bedeutet, der Traum wird wahr gemacht. Und so ein bisschen in der Art bin ich ja auch. Und da haben wir schon mal drüber gegeben, dass, geredet, dass uns dieses Reisen eben, diese Art von Reisen total viel Energie gibt, obwohl man eben, ja, wenig schläft, manchmal auch wenig trinkt, weil man will nicht so
Ja,
oft auf Toilette gehen, wenn man
ganz
nicht weiß.
großes Problem.
Genau, ja. Aber das siehst du weiterhin dann natürlich so.
100%. Also ich glaube, ich habe mir das spätestens in dem Moment eingestanden, als ich mal überlegt habe, an einem Wochenende meine Freunde in Richtung Frankfurt zu besuchen, oder ob ich an dem Wochenende einer Geschäftsreise zusagen soll, die nach Dubai geführt hat. Und als ich so in mich reingehört habe, was würde mich mehr stressen, da habe ich tatsächlich gesehen, das wäre sozusagen dieses soziale Event in Frankfurt. Und wenn ich jetzt auf dieser Dienstreise wäre, die für andere vielleicht irgendwie Stress bedeuten würde, das zu buchen, zu packen, dahin zu fahren, ne, alles zu tausendmal zu kontrollieren, habe ich alle, ne, Visa-Sachen, alle das Hotel und so weiter. Das hat mich überhaupt nicht gestresst. Das ist meine Wohlfühlzone. Das gibt mir Energie. Und da habe ich dann tatsächlich auch dieses angefangen, das anders zu framen. Ich habe dann auch nicht mehr gesagt, irgendwie, ja, Reisen stresst mich ja manchmal schon, weil das ist ja dann, ne, im Gespräch sozusagen mit Menschen, die das nicht so sehen, immer die große Frage, wieso kannst du das so? Wieso ist deine Energie da so, dein Energielevel immer so hoch? Und ich sage jetzt tatsächlich eher, ja, Reisen gibt mir Energie. Ich brauche da nicht so viel Schlaf wie zu Hause. Ich bin tatsächlich auch zu Hause jemand, der sehr gerne lange schläft oder. Und auf Reisen bin ich die Erste, die sagt, ja, lass uns um 4 Uhr aufstehen, zum Sonnenuntergang, Sonnenaufgang gehen, keine
Genau,
4 Uhr
ja.
morgens. Und ja, ich sage das jetzt auch gerne, weil das ist ja sozusagen auch ein Zug von mir, ein Charakterzug oder ein Teil meiner Identität, den ich auch mag. Ich habe auf Reisen diese extra Energie zur Verfügung. Ich liebe es da, alles zu erkunden. Und es gibt viele Leute, die nicht mit mir reisen könnten, denke ich. Also wir sind ja schon viel zusammengereist, vor allem in Europa. Und wir haben, glaube ich, einen ähnlichen ja, Drang, Dinge entdecken zu wollen. Aber jetzt, man muss auch nicht völlig übertreiben.
Genau.
Trotzdem jetzt am Strand zu sitzen, das ist für mich jetzt keine Traumvorstellung von einer Reise.
Also nur wenn ich mein MacBook auf dem Schoß haben darf,
Genau.
dann ja. Ja, das stimmt. Auf unseren Reisen hat das immer super geklappt und war immer super gut ausbalanciert. Auch wenn ich gesagt habe, ich muss jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, war immer für Esther super und wir haben das sehr gut hinbekommen. Jetzt hast du aber die letzten wie viele Jahre waren es jetzt? 3, 4 Jahre oder so? Warst du ja jetzt nicht in einer Anstellung, was du gerade gesagt hast, ne, wo du ausschließlich im Homeoffice oder Remote zum Beispiel gearbeitet hast, sondern es war ja ein bisschen ein anderes Konzept. Magst du dazu noch was sagen?
Genau, also ich war jetzt die letzten Jahre in einer Anstellung, also einer klassischen sozusagen Festanstellung, bei der ich aber sowohl einmal für das mit dem Unternehmen oder mit der Organisation gereist bin. Dann gab es sozusagen, das war schon so ein gutes Drittel, würde ich sagen, meiner Arbeitszeit. Da häuft sich natürlich auch sehr viel Arbeitszeit an, wenn man eine einwöchige Reise hat. Dann habe ich sozusagen ein Drittel klassisch im Büro verbracht, auch mit ja, Mitarbeitern irgendwie ne, Dinge besprochen und so weiter. Und ein Drittel war dann so, was ich jetzt Homeoffice genannt habe, also was auch remote hätte sein können, aber ich habe es dann eben gern von zu Hause aus gemacht. Und in dieser Konstellation habe ich jetzt mehrere Jahre gearbeitet. Ja, und das hat mir extrem viel Flexibilität gegeben. Natürlich zusätzlich dann diese Reisen machen zu können, das war dann etwas, warum ich sozusagen überhaupt in diesen Job auch wollte, weil ich ja gleichzeitig immer diese kleine Agenda oder immer größer werdende Agenda gehabt habe, nämlich alle Länder bereisen zu wollen, überhaupt viel reisen zu wollen. Ich reise auch mehrmals in das gleiche Land. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur ein Land abhake und dann das nächste, sondern es gibt viele Länder, da war ich 4, 5, 6 Mal, da würde ich auch wieder hin, gerne noch eine andere Ecke entdecken. Aber das hat mir eben sehr in die Karten gespielt, dass ich mit diesem Job auch noch an meinem Traum arbeiten konnte. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht.
Ja. Und wie hast du das konkret gemacht, wenn du jetzt beruflich in ein Land musstest? Wie hast du dir dann überlegt, wie viel Zeit du vorne und hinten noch in dem Land verbringst, zum Beispiel, also vor und nach der Geschäftsreise quasi, wie du vielleicht noch andere Länder mit unterbringst in dieser Reise? Wie sah das dann konkret aus?
Ja, tatsächlich hatte ich mich mal mit jemandem unterhalten, der mir dann sagte, man darf ja nach deutschem Recht oder wenn man angestellt ist, man darf ja Reisen verlängern, Dienstreisen. Da gibt es immer dann so einen bestimmten Satz an Tagen, den man noch dranhängen darf. Und dann muss sozusagen das Rückticket aber auch regulär bezahlt werden. Also man kann das sozusagen, man hat ja dann den normalen Hin- und Rückflug von der Dienstreise, aber man darf, das muss man dann auch individuell prüfen, ne? Also man darf aber normalerweise ein paar Tage dranhängen. Und nachdem ich das dann erfahren hatte und dann auch das erste Mal erfolgreich umgesetzt habe und gemerkt habe, wie entspannt das ist, habe ich das sozusagen immer häufiger gemacht und auch immer mehr Sachen kombiniert. Also jetzt fällt mir ein Beispiel ein, da sind wir beruflich nach Istanbul geflogen. Dort war ich auf einer Konferenz und dann habe ich geschaut, wo kann ich denn von Istanbul hinfliegen? Und hab dann, bin dann auf Zypern gestoßen. Das war eines der letzten europäischen Länder, an denen ich noch nicht gewesen war. Das war jetzt vor 2 Jahren zum Beispiel. Und bin dann nach Zypern geflogen und hab dann von dort noch, bin ich noch nach Armenien geflogen. Und es gibt zum Beispiel eine Eurowings-Verbindung direkt nach Düsseldorf von Jerewan. Also ja, da ich natürlich ständig nach Flügen schaue und schaue, was es gibt und was günstig ist. Ich achte sehr immer auf den Preis, dass ich mir das auch wirklich leisten kann. Und so habe ich dann sozusagen in den 5 Tagen, die ich drangehängt habe, noch jeweils, also oder 6 Tage, noch jeweils 3 Tage auf Zypern und 3 Tage in Armenien verbracht und hatte sozusagen dann für den Rückflug keine Kosten. Und ja, sowas habe ich öfter gemacht und das hat immer einwandfrei funktioniert. Da würde ich einfach empfehlen, dass man, wenn man abenteuerlustig ist und vielleicht irgendwo hinfliegen muss, dass man einfach mal schaut, was gibt es in der Nähe, was ich noch bereisen könnte? Oder vielleicht möchte man sich ja auch nach so einer Konferenz wirklich auch einfach erholen. Soll ja Leute geben, die erholen sich am Strand.
Soll Leute geben, die tun sowas, ja.
Und deswegen, wenn man dann noch 2, 3 Tage dranhängen kann, dann hat man vielleicht privat nur diese Nächte, diese 2, 3 Hotelnächte, die man bezahlen muss, aber alles andere ist ja sozusagen im Paket mit drin. Mhm. Ja.
Und würdest du sagen, das ist tatsächlich auch so ein Konzept, das man anstreben kann? Also wenn man sagt, oh, ich würde schon gerne viel reisen, aber ich bin mehr so ein sicherheitsbedürftiger Typ und ich möchte eine Festanstellung, sich dann was zu suchen, wo man viel reisen kann, weil während, also mit der Anstellung, bei der Anstellung, ich war noch nie angestellt, ich bin dann manchmal ein bisschen überfordert, wie das genau genannt wird. Denn auch Esther sagte gerade Dienstreise. Den Begriff benutze ich ja nie. Yeah. Ja, also würdest du schon sagen, dass man das, wenn man das möchte, auch hinkriegt, so einen Job zu finden?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte das nicht gedacht, bevor ich nicht in Kontakt mit so vielen Menschen gekommen bin, die tatsächlich auch ihre Jobs nach ihren Reisemöglichkeiten auswählen. Also ich habe gerade am Wochenende mit einer Freundin geredet, die arbeitet hier in Bonn bei einem Arbeitgeber, der auch Dienstreisen ermöglicht. Und sie sagte, sie möchte sich jetzt in eine Abteilung versetzen lassen, die mehr Dienstreisen ermöglicht. Und da ist mir dann wieder der Gedanke eigentlich gekommen, ja, das ist ja möglich. Man kann auch sozusagen, es gibt natürlich Berufe, ne, und Arbeitgeber, das spielt das überhaupt gar keine Rolle. Da gibt es keine Dienstreisen und vielleicht auch keine Netzwerkarbeit im Ausland, keine Konferenz. Ja. Aber wenn man sozusagen schon in diesem Bereich ist, dann kann man ja auch schauen, ne, welche Arbeit, also welche Gruppen, welche anderen vielleicht Bereiche innerhalb des Arbeitgebers ermöglichen mehr. Oder man bewirbt sich eben ganz sozusagen aktiv auf überhaupt erst einen Job, der diese Dienstreisen ermöglichen könnte. Da habe ich echt in den letzten Jahren auch viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ja, sie wollten unbedingt im Bereich, ich sag mal, Nordafrika arbeiten. Und die haben dann auch nach Arbeitgebern geschaut, die ihnen eben auch diesen Einblick ermöglichen, dort wirklich hinzureisen und sich einen Eindruck zu machen von der Situation, von den Menschen, von dem Land. Und dass man nicht immer nur am Computer sitzt und irgendwie irgendeinen File bearbeitet, sondern dass man vielleicht die Möglichkeit hat, auch dorthin zu reisen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man will nicht dauernd fliegen beruflich, das muss man sich ja auch überlegen, dann kann man natürlich auch sich auf einen Job konzentrieren, bei dem man das europäische Ausland vielleicht erkunden kann. Vielleicht hat man dann Dienstreisen nach Wien, Brüssel oder Bukarest oder so, aber das ist ja, da haben wir uns ja kennengelernt. Also
ja,
das ist ja,
natürlich,
genau. Es gibt ja auch sozusagen in Europa ganz viel zu entdecken. Es ist ja nicht immer nur die große, weite Welt. Wir haben ja auch in Europa einfach so viel zu entdecken noch.
Ja, absolut. Und was würdest du sagen, zumindest in den letzten 3, 4 Jahren, wie viel Prozent deiner Reisen waren dann dienstlich oder zumindest dienstlich ausgelöst, sage ich mal, und wie viel waren rein privat?
So ein bisschen schwer für mich zu überschlagen. Ich würde sagen, 23 und 24 waren ungefähr, sagen wir mal, 3/5 waren beruflich.
Okay, das ist ja schon.
Und 2/5 privat, ja.
Mhm. Und mehr als 50% schon.
Genau, also es ist ein bisschen schwer auseinander zu dividieren, weil ich das ja dann eben oft kombiniert habe.
Ja, ja.
Aber doch, also vielleicht 50-50 und je nachdem, wie viel. Also wie viel Überstunden ich dann aufgebaut hatte und wie viel Urlaubstage ich, ne, benutzt habe und so. Aber ich denke vielleicht so 3/5 ungefähr.
Ja. Okay. Und welche Region hat sich am meisten beeindruckt? Also ich kenne ja die Antwort, deswegen freue ich mich da schon drauf.
Ja, also ich liebe Südamerika über alles. Ich habe jetzt jeden Kontinent außer die Antarktis, wenn man die mitzählen möchte, bereist. Und so sehr Asien auch ein absolut faszinierender und wunderschöner, vielfältiger Kontinent ist, mein Herz schlägt für Südamerika. Ich bin dort 2022 für 3, 3,5 Monate umhergereist, habe dort auch ein paar ganz tolle Frauen kennengelernt, mit denen ich seitdem einmal im Jahr in Europa reise. Also das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, was man, ne, über diese Reisen auch erleben kann, dass man da mit Menschen sich connecten kann, die man im Alltag ja nie kennengelernt hätte, weil dieses gemeinsame Interesse Reisen natürlich irgendwie im Alltag gar nicht so präsent ist. Und deswegen auf Reisen lernt man dann diese Menschen kennen, die das gleiche Leben führen wollen, die gleichen Leidenschaften haben und so weiter. Und ja, diese Reise hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Wahrscheinlich idealisiert man das dann auch im Nachhinein so ein bisschen, aber ich hab das so geliebt. Besonders in Ecuador, Peru, Bolivien, die ersten drei Länder der Reise, das war einfach toll. Ja, einfach so viel zu lernen, kulturell, architektonisch, einfach, es ist einfach so viel dort zu sehen und zu erleben, das hat mich wirklich umgehauen, ja.
Und damals hast du noch kein Spanisch gesprochen, gell?
Genau, damals war mein Spanisch sehr rudimentär,
Ja.
also mehr so auf dem Level Hola, ¿qué tal? Und ich habe mir dann aber wirklich nach diesem Trip geschworen, auf gar keinen Fall nochmal in eine Region mit einer erlernbaren Sprache zu reisen, wenn ich sie nicht kann. Also wir reden jetzt nicht hiervon, ne? Es gibt ja einfach
Ja,
Sprachen. Ich meine, du lernst Thai, du weißt, wovon ich rede. Es gibt Sprachen, die sind sehr, sehr komplex und sehr, ja, da kann man wahrscheinlich ein halbes Leben lang üben und vertut sich vielleicht immer noch mal beim Ton oder ne, bei der Aussprache. Während Spanisch ja, wenn man Französisch in der Schule hatte, Latein, im besten Fall noch Italienisch, Englisch, Deutsch, da kann man schon irgendwie dran arbeiten und das habe ich mir dann auch vorgenommen. Und das war dann auch wieder so rum sehr praktisch. Auf der Arbeit bei uns wurde immer mal wieder jemand gesucht, der Spanisch dolmetschen kann. Und so rudimentär es am Anfang war, dadurch, dass ich dann irgendwann in diese Rolle reingerutscht bin, musste es einfach besser werden. Und dann habe ich online bei einem Sprachlehrer 1,5, 2 Jahre Unterricht genommen. Genau, und dann habe ich einfach ganz viel gelesen, Podcasts gehört. Ein guter Tipp, den man mir gegeben hatte, war Tagebuch zu schreiben auf der Sprache. Das ist natürlich am Anfang eher so Kindersprache, ne? Und man beschreibt einfach den Tag und so, aber das wird dann auch schon besser und dann merkt man, dass man tatsächlich irgendwann echte Gedanken und Gefühle ausdrücken kann. Und habe viel spanische Musik gehört. Naja, und dann tatsächlich führte das dann dazu, auch an diesem Traum habe ich dann echt gearbeitet, dass ich jetzt sagen kann, ich spreche fließend Spanisch. Es ist nicht perfekt, nicht fehlerfrei, ich kann noch viel dazulernen, aber
Das kann man immer.
genau, wenn ich jetzt nochmal so eine Südamerika-Reise machen würde, dann wäre das einfach ganz anders, ne? Dann könnte ich ganz anders meine Problemchen diskutieren oder ja, auch einfach mit Menschen ein normales Gespräch führen im Supermarkt anstellen, wo vielleicht jemand kein Englisch spricht.
Ja,
Ja.
genau. Ja, Fun Fact ist übrigens, mir hat es auch irgendjemand gesagt mit dem Tagebuch. Ich weiß nicht, ob du dir das
Kann
erzählen
auch
wolltest.
sein.
Auf jeden Fall habe ich es dann versucht, weil Thai hat ja ein eigenes Alphabet sozusagen. Und diese insgesamt, also es sind, ich glaube, 44 Konsonanten plus 20 Vokale oder sowas. Und dass ich das jemals schreiben werde, das halte ich tatsächlich für illusorisch. Und deswegen habe ich es mit ChatGPT versucht zu machen, dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt Tagebuch auf Deutsch, ganz leichte Sätze. Und der sagt mir das dann auf Thai und liest es mir eben auch vor, sodass ich dann jeden Tag höre und leichte Sachen halt auch selber lese und dass ich quasi so zwar auf Deutsch schreibe, aber eben keine komplexen Sätze, die ich mir sowieso niemals merken könnte, aber dass ich so über leichte Sätze vielleicht ein bisschen besser Thai lerne. Hat bei mir jetzt nicht so gut funktioniert, weil auch das Durchhaltevermögen da bei mir nicht so gut war wie bei anderen Dingen, aber es ist trotzdem ein guter Tipp, wenn du Zuhörer auch eine Sprache lernen möchtest. Würdest du sagen, dass diese Lateinamerika-Rundreise, okay, die wäre jetzt natürlich im Business-Kontext gar nicht möglich gewesen, aber wenn du dir vorstellst, du hättest da parallel remote jeden Tag oder alle 2 Tage oder so arbeiten müssen, meinst du, die Reise wäre genauso toll geworden?
Definitiv nein. Ich muss sagen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss sagen, Südamerika ist nicht der beste Kontinent, um als digitaler Nomade oder Remote zu arbeiten. Es kommt natürlich auf die Region an, auf die Stadt an, ne? Wie nomadenfreundlich ist diese Stadt? Aber ganz grundsätzlich, ich hatte oft in Ecuador und Bolivien vor allem einfach gar kein Internet. Also wir reden von kein Netz, kein Wi-Fi, nichts. Und tatsächlich hatte ich in der Zeit, also ich habe mich freistellen lassen für 2 Monate und habe dann einen Monat meinen Jahresurlaub genommen. Und das heißt, ich hatte in diesen zwei, in diesem einen, nee, in den ersten 2 Monaten hatte ich tatsächlich noch E-Mails, die ich beantwortet habe. Und das war teilweise doch sehr problematisch, überhaupt recherchieren zu können für die E-Mails oder für die Antworten. Und das hat mich gestresst. Und dann, als ich in diesen Teil sozusagen übergegangen bin, wo ich dann nur noch Urlaub hatte, da war es schon deutlich entspannter für mich. Deswegen weiß ich so ein bisschen, wie es gewesen wäre, wenn ich da jetzt meinen Lebensunterhalt hätte verdienen müssen, dann hätte die Reise doppelt so lange gedauert, einmal. Und ich hätte einfach ganz viele Orte nicht besuchen können, wie zum Beispiel die kleine Stadt Tena in Ecuador, nahe des Regenwalds. Also der Amazonas fängt da an in der Region und da hatten wir 4 Tage einfach kein Internet. Und das wäre dann so eine Station gewesen, da hätte ich halt sagen müssen, ich mache mir jetzt eine Woche, ich nehme jetzt eine Woche einfach Urlaub von allem oder ich kann da nicht hinfahren. Und ja, deswegen viele, viele Städte, die hätte ich wahrscheinlich dann so gar nicht besucht.
Okay. Ja, das ist total spannend. Ich meine, das, was du sagtest, mit die Reise hätte dann doppelt so lange gedauert. Also das ist ja für digitale Nomaden im Normalfall kein Problem. Also ich buche mir oft ein One-Way-Ticket und dann gucke ich halt, wie lange die Reise dauert. Und wenn sie eben 3 Monate dauert, bis ich das Gefühl habe, ich will woanders hinfliegen, dann ist das so. Und wenn es erst nach 6 Monaten der Fall ist, dann ist das auch so. Außer ich habe natürlich irgendeinen Termin woanders in Deutschland oder was weiß ich, was für eine Veranstaltung, auf die ich möchte. Ja, das ist sehr spannend.
Und ich finde das schön, ne? Also wenn andere sozusagen diese Art von kompletter Freiheit, auch das fängt ja im Kopf auch an, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn sie das haben, ich finde das total schön. Ich bin trotzdem eher so die Planerin. Ich mag es trotzdem einfach, mein Rückflugticket zu haben und dann weiß ich auch, also ich weiß normalerweise so ungefähr, was in den nächsten 6 Monaten passiert, sowohl reisetechnisch als auch beruflich, privat und so weiter. Jetzt nicht, weil ich das alles irgendwie, ne, kontrollieren muss, sondern es gefällt mir einfach, dass ich ungefähr einen Plan habe. Wir hatten das ja vorhin, oder ich hatte es kurz erwähnt, ich arbeite ja auch an dem Traum, jedes Land zu bereisen. Und tatsächlich, weil es einfach, je nachdem, wie man zählt, 193, 195, 197 Länder gibt und es vielleicht ja auch irgendwann in meinem Leben eine Zeit gibt, wo ich nicht mehr so viel reisen kann oder man ist vielleicht eingeschränkt, ne, oder krank oder hat finanzielle Mittel gar nicht. Deswegen wusste ich schon, ich muss da täglich dran arbeiten. Und wenn ich jetzt sozusagen für mich ganz persönlich, wenn ich halt so in den Tag reisen würde, nenne ich es mal, dann hätte ich das nicht so gut vereinbaren können mit meinem persönlichen Traum, aber auch viele Länder zu sehen. Dann, ich weiß nämlich, dann wäre ich vielleicht statt 4 Wochen in Peru gewesen, wäre ich vielleicht 8 oder 12 Wochen dort gewesen. Was wunderschön ist. Und wenn man die Zeit so genießen kann, finde ich das total schön. Nur ich persönlich bin sozusagen lieber 4 Wochen in Peru und fahre dann doch über die Grenze, über den Titicacasee Richtung Bolivien und schaue mir auch noch Bolivien an. Und da gibt es für mich kein richtig oder falsch. Ich finde es wunderschön, wenn Menschen unterschiedlich reisen können und jeder was anderes mag, aber ich reise eben doch gerne mit sozusagen Plan und ja, auch so ein bisschen dem Gedanken, ich will noch so viele andere Länder sehen. Wie viel
Ja.
Zeit verbringe ich in Land XY, ja.
Ja. Welches von den Ländern, das du noch nicht besucht hast, steht dann so ganz oben auf deiner Bucketlist, aber du denkst eigentlich, wird es eher eins der letzten Länder, das du besichtigen kannst?
Das ist ganz schwierig zu beantworten, weil manchmal passiert es einfach, dass man dann doch eins dieser Länder als erstes wählt, die eigentlich irgendwie unrealistisch waren. Also tatsächlich die meisten Länder, die mir noch fehlen, liegen zum einen in Ozeanien. Also da denke ich so an Palau, Kiribati und Tonga.
Was in Vanuatu?
Nein, weil, also ich wäre dort gewesen letztes Jahr im Dezember, aber dann gab es dort diese Erdbeben in der Region und dann war es nicht mehr möglich, dorthin zu fahren.
Okay,
Genau,
also
deswegen.
das ist auch noch mit eines dieser
Vanuatu gehört auch noch
Ziele.
dazu, Tuvalu und ein paar andere noch. Und fast die andere Hälfte der Länder, die ich noch nicht bereist habe, liegt in Zentralafrika. Also da reden wir dann von Niger, Tschad, Demokratische Republik Kongo und so weiter. Das ist auch keine einfache Region aus einem ganz anderen Grund als Ozeanien. Das ist einfach logistisch total kompliziert. Jeder, der schon in Ozeanien alle Länder bereist hat, wird jetzt nicken. Weil zum einen gibt es da eben nur begrenzt irgendwie Optionen zu fliegen, dann immer nur jeweils zwischen gewissen Ländern. Wenn das dann gecancelt wird wegen schlechtem Wetter, dann sitzt du halt da auf dieser Insel. Und zum anderen ist es natürlich unfassbar teuer, auch dort zu reisen in der Region. Die Länder in hauptsächlich Zentralafrika, die mir noch fehlen, die sind logistisch aus einem anderen Grund schwierig. Einfach sicherheitstechnisch, kriegt man das Visum überhaupt? Kann man das Visum überhaupt in der deutschen Botschaft, also in der Botschaft hier in Deutschland beantragen oder gibt es gar keine? Und Ja, deswegen die Länder, die ich gerne als nächstes bereisen würde, das sind dann die, die nicht in diesen beiden Regionen liegen. Also da gehört tatsächlich dann noch Afghanistan dazu.
Du warst noch nicht in Afghanistan?
Nein, war ich noch nicht. Das ist dann das letzte Stan-Land, was mir fehlt.
Okay.
Genau, ich war noch nicht auf Haiti und in Venezuela. Das sind natürlich auch beides, ja, sind einfach beide schwierig zu bereisen aufgrund politischer Instabilität und ja, Sicherheitslage. Und auch in Afrika, aber im Norden, würde mich Libyen sehr reizen. Dort war ich auch noch nicht. Vielleicht klappt es dieses Jahr im Dezember noch.
Okay.
Aber also wenn ich mich für eins entscheiden müsste, auch was meine Neugierde richtig abdeckt und so, da würde ich vielleicht sagen, am liebsten würde ich dieses Jahr noch nach Libyen fahren.
Okay, also mehr als nach Afghanistan.
Ja, genau. Bei Afghanistan, da gibt es so verschiedene Gedanken, die ich dazu habe. Ich sehe sehr, sehr viel im Internet, dass Menschen, auch junge Menschen, die einfach dorthin reisen und das so ein bisschen propagieren als coolen Urlaub. Und man muss halt sagen, dass es auf der Welt kein Land gibt, in dem es weniger Rechte für Frauen gibt als Afghanistan. Die werden auch immer weiter beschnitten. Und jetzt gibt es bei jedem anderen Land auch sozusagen Kritik, die man üben kann daran. Ist das moralisch korrekt? Unterstützt man da ein Regime und so weiter? Fährt man dahin? Aber für mich als Frau nach Afghanistan zu reisen und dann einfach sozusagen von der schönen Reise dort zu berichten, von den schönen Landschaften und so weiter, das würde mir doch recht schwer fallen. Deswegen bin ich da einfach noch nicht ganz so sicher, wie ich das dann mal umsetzen werde oder in welchem Kontext, in welchem Rahmen. Genau.
Und gibt es eine Sache, die du den Menschen, die zuhören, mitgeben möchtest, die ja sich noch unsicher sind? Möchten sie mehr in Richtung digitales Nomadentum oder doch lieber in Deutschland bleiben? Was würdest du jemandem sagen, der so mit dir redet und sagt, oh, ich finde es total cool, was die Barbara macht, aber eigentlich habe ich ein bisschen Schiss und vielleicht möchte ich lieber so in die Richtung gehen, wie du bist. Und ich mache mal mein Mikro in die Mitte, weil ich bin mir nicht sicher, ob deins noch funktioniert. Da ist so ein blaues Lichtchen ausgegangen. Deswegen sprechen wir jetzt einfach mal beide hier rein.
Ja. Also ich würde tatsächlich so ein bisschen cheesy sagen, hör mal ganz, ganz tief in dich rein, was da wirklich ist. Und lass mal alle Stimmen von außen weg. Alle Leute, die dir sagen, du schaffst das nicht, oder auch alle Leute, die dir sagen, ohne die deutschen Versicherungen wirst du untergehen. So, und lass mal alles weg, alles von außen und hör in dich rein. Und dann ist es vollkommen okay zu sagen, so wie ich. Ich habe eigentlich ein Sicherheitsbedürfnis, das möchte angestellt sein. Und das möchte vielleicht mal ein kleines Häuschen in Deutschland haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist genauso schön, wenn man sich dann von diesen Gedanken oder vielleicht von diesen Glaubenssätzen freimachen kann, zu sagen, oh, das ist alles viel zu aufregend und was soll ich denn als erstes kündigen und werde ich in der Welt überhaupt klarkommen? Dann ist es vollkommen in Ordnung zu sagen, ja, ich habe diesen Freiheitsdrang, ich möchte digitaler Nomade werden, ich möchte in die Welt ziehen, ich möchte nicht dieses 0815-Leben in Deutschland führen, ne, mit Hams und Versicherung und ja. Und deswegen, wenn man sich nicht darüber im Klaren wird, dann weiß man ja auch nicht, welches Ziel man verfolgen möchte. Deswegen, ich würde sagen, versuch dich selber nicht schon selber in eine Box zu stecken, sondern versuch selber in dich reinzufühlen und reinzuhören, was ist da? Ein größeres Sicherheitsbedürfnis oder ein größerer, ich nenne es mal Freiheitsdrang, mehr vielleicht auch Risikoaffinität, ne? Also was ist da der stärkste sozusagen, die stärkste Kraft in dir? Und was ist das, was dich am Ende sozusagen in die richtige Richtung ziehen wird? Und keines ist irgendwie besser oder schlechter, kein Lebensmodell ist aufregender oder langweiliger. Du gestaltest das, ne? Und dafür muss man natürlich wissen, welcher Typ man ist.
Ja, das hast du super schön gesagt. Schöner kann ich es nicht formulieren. Wunderschöner Schluss. Und ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst.
Ja, vielen Dank für das schöne Interview und schön, dass du hier bei mir bist.
Auch danke an euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen. Ich finde, es war eine super spannende Folge. Und ich würde sagen, lasst mir ein Like da und ein Abo. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Proud Nomad Vibes.